Das Elfmeterschießen, das war das, was nachher alle noch wirklich dazu gebracht hat, am Fernseher weiterzuhängen. Ich wollte gar nicht schießen, aber der Bundestrainer hat mich dann so dahin geschoben, obwohl ich gesagt habe, ich möchte nicht, weil ich hatte kurz vorher einen Elfmeter verschossen.
Petra Landers steht am Elfmeterpunkt im Leimbach-Stadion in Siegen. Es ist das Halbfinale der Europameisterschaft 1989 gegen Italien. Im Stadion sind 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Vor dem Fernseher sind es sogar 5 Millionen. Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal in der Geschichte wird ein Frauenfußballspiel live im deutschen Fernsehen übertragen. Nach einem 1:1 nach der regulären Spielzeit geht es ins Elfmeterschießen. Da steht es 3:3.
Dann bin ich da hingegangen und ich habe den nicht daneben geschossen, ich habe den Pfosten getroffen. Boah, es war so schlimm. Ich hätte im Erdboden versinken wollen.
War's das jetzt? Platzt der Traum vom EM-Finale für die deutsche Mannschaft? Frauen und Fußball. Was heute so selbstverständlich ist, war lange Zeit ein Skandal. Vor 100 Jahren noch warfen Männer mit Steinen auf fußballspielende Frauen. Heute sind sie Superstars und Vorbilder. Doch wie haben sie es geschafft, diesen Weg zu gehen? Dieser Podcast erzählt die Geschichte des deutschen Frauenfußballs. Klar, es geht ums Sportliche, um Erfolge und Niederlagen. Aber auch um Durchhaltevermögen, Mut und Kampfgeist. Es sind Geschichten, die den Wandel der Gesellschaft widerspiegeln. Vom Kampf gegen Sexismus bis hin zur Forderung nach echter Gleichberechtigung. Wir sprechen mit den Frauen, die trotz aller Widerstände Großes erreicht haben und den Fußball, wie er heute ist, maßgeblich geprägt haben und immer noch prägen. Pionierinnen, Kämpferinnen, Fußballerinnen. Und ihre gemeinsame Leidenschaft. Einfach nur Fußball spielen. Ich bin Isabella Fischer und das ist Verboten gut, wie Frauen den Fußball erobern. Ein Kicker-Podcast präsentiert von VW. Folge 2, Titel, Tore, Kaffeetassen. Hamburg, Stadtteil Eimsbüttel. Hannelore Ratzeburg sitzt im Vereinsheim von ihrem Verein Grün-Weiß Eimsbüttel und schaut auf dem Fußballplatz, wo Kinder auf Tore schießen, Bälle dribbeln und jubeln. Es regnet. Typisches Schiedwetter eben. Auf dem Platz spielen Mädchen und Jungen zusammen. Im Jahr 2025 ist das ein ganz normaler Anblick. Zu Hannelore Ratzeburgs Jugend in den 1960er Jahren war das jedoch noch etwas Besonderes. Etwas Verbotenes. Wir erinnern uns. 1955 verbietet der DFB offiziell den Frauenfußball. Erst 15 Jahre später hebt er dieses Verbot wieder auf. Der Druck wird einfach zu groß. Zu viele Frauen wollen Fußball spielen und geben nicht auf. So auch Hannelore Ratzeburg. Schon als junge Frau kämpft sie für die Gleichberechtigung, gegen Widerstände und den Sexismus, der ihr als Fußballerin entgegenschlägt.
Dieses Hinterfragen der Frauenrollen also hat für mich schon auch so eine Bedeutung gehabt, mal etwas zu machen, was nicht ladylike war. Ne? Und da passte dieses Fußballspielen eigentlich ganz gut dazu.
Die Mission von Hannelore Ratzeburg beginnt klein. 1971 organisiert sie in Hamburg ein erstes Training. Nur für Frauen.
Und just 4 Wochen später, Anfang des darauffolgenden Jahres, 71, hatten wir irgendwo eine Halle, dann sind wir dahin und haben in der Halle mal versucht, Fußball zu spielen. Das war auch ganz gut, dass das keiner gesehen hat, der nicht nett zu uns war. Und so fing das an und einige hatten sich wohl ganz was anderes vorgestellt, kamen da mit Gymnastikschüchern an oder so. Und naja, gerade wenn man anfängt und keine Ahnung hat, dann ist das alles ein bisschen unbeholfen. Ne?
Frauen dürfen seit 1970 zwar offiziell Fußball spielen, doch gleichgestellt sind sie den Männern noch lange nicht. Der DFB verbietet ihnen Stollenschuhe und auch die Spielzeiten sind kürzer. Es wird nur 2x30 Minuten gespielt und auch der Ball ist kleiner und sie müssen ganze 6 Monate Winterpause einhalten. In ihrer Studienzeit tritt Hannelore Ratzeburg dem SV Westeimsbüttel bei. Von da an ist sie nicht mehr vom Rasen runterzukriegen. Beziehungsweise vom harten Schotterplatz. Denn nur dort dürfen die Frauen trainieren. Der richtige grüne Rasen ist den Männern vorbehalten. Umso besonderer ist ihr erstes Spiel. Ein 11-11 gegen den Nachbarverein, den HSV.
Am 9. Mai 71, Muttertag, haben wir unser erstes Spiel gemacht. Wir durften auf den Heiligen Rasen. In Erinnerung, ich meine 150, 200 Zuschauer waren da, überwiegend Männer, die sich die Bäuche gehalten haben vor Lachen. Man muss sich das ja so vorstellen, das war unser erstes Spiel. Wir haben uns verhalten wie F-Jugendliche, ne? Der Ball ging nach links, wir rannten da alle hin, der Ball wurde nach rechts geschlagen, wir rannten da alle hin. Von Positionen halten und was das bedeutet, hatten wir keine Ahnung. Also riesen Gelächter am Spielfeldrand. Wir haben 6-0 verloren, haben dann mit den HSV-Frauen hinterher aber gefeiert, als wenn wir unsere erste Weltmeisterschaft gespielt hätten. Für die, die unbedingt spielen wollten, war so jetzt erst recht. Wir müssen besser trainieren, wir müssen mehr machen, wir müssen einfach mehr lernen. Und dann müssen wir versuchen, einfach das nächste Mal ja, halt besser zu spielen.
Für Hannelore Ratzeburg ist der Hohn und Spott der Männer Ansporn, besser zu werden. Die Männer am Spielfeldrand sind nicht die einzigen, die die Frauen nicht so ganz ernst nehmen.
Und da sind dann auch endlich die Damen-Fußballerinnen. Decken, decken, nicht Tischdecken. Richtig, Mann decken, so ist recht.
Das ist ein Ton aus dem ZDF-Sportstudio Anfang der 70er Jahre. Wir haben ihn nachgesprochen. Das Sportstudio, das ist bis heute eine der wichtigsten Sportsendungen in Deutschland. Der Moderator Wim Tölke kommentiert die Szenen eines Spiels.
Die brauchen sich gar nicht aufregen, die Männer. Die Frauen waschen ihre Trikots selber. Wenn die Männer in den Schlamm fallen, das wäre schlimm, denn dann müssten die Frauen zu Hause waschen.
In dem TV-Beitrag sieht man, wie männliche Zuschauer am Spielfeldrand stehen. Sie grölen, trinken und machen sich augenscheinlich über die Frauen lustig. Genau wie der Moderator im Studio. Ähnliche Szenen wie bei Hannelore Ratzeburg in Hamburg. Obwohl sie und ihre Mitspielerinnen ausgelacht werden, lässt sie sich nicht unterkriegen. Das Gelächter der Männer prallt einfach an ihr ab. Ihr Engagement auf und neben dem Platz fällt derweil auf. Beim Hamburger Fußballverband erkennt man Ratzeburgs Potenzial. 1974 wird sie Vorsitzende des Ausschusses Frauen- und Mädchenfußball.
Ich habe dann ein Schreiben an den DFB gefertigt und darin ging es darum, was wird der DFB unternehmen, um die Weiterentwicklung des Frauenfußballs voranzutreiben. Also wann wird es einen Vereinspokal geben, wann wird es Maßnahmen geben für Talentförderung und wie sieht es aus mit der Förderung von Mädchenfußball? Und ich habe darauf auch eine Antwort gekriegt und dann habe ich irgendwann nochmal geschrieben. So, und dann haben die wohl gedacht, naja, diese Verrückte da aus Hamburg, die müssen wir mal kennenlernen.
Wissbegierig und unerschrocken geht sie voran, stellt den Männern Fragen, auf die die Männer zuerst Antwort finden müssen. Der DFB lädt Ratzeburg schließlich zu einer Konferenz ein.
Ich kam da in einen Hörsaal und ich war die einzige Frau in dem Raum. Und ich soll denen jetzt was erzählen vom Mädchenfußball. Es fing schon damit an, dass man erstmal eine Kiste suchte, auf die steigen konnte, weil das Rednerpult so hoch war, dass vielleicht nur meine Augen oder Stirn zu sehen war. Naja, mit schlotternden Knien bin ich dann diese Stufen runtergegangen, weil der Eingang nämlich oben war. Aber ich wusste ja, wovon ich berichten konnte. Ja, und das habe ich dann erzählt.
Und die Männer hören zu. 1977 wählen die DFB-Mitglieder Hannelore Ratzeburg als erste Frau überhaupt in den Spielausschuss. Sie wird Referentin für den Frauenfußball. Ratzeburg fährt zu den Sitzungen mit dem Zug von Hamburg nach Frankfurt. Morgens hin, abends zurück. Für 3 Stunden Sitzung. Sie macht sich an die Arbeit.
Vor mir war ein Mitglied des Spielausschusses beauftragt, sich um Frauenfußball zu kümmern. Dieser Mann sagt dann, ach schön, Mädchen, dass du da bist. Dann kann ich dir jetzt alles vom Frauenfußball übergeben. War aber gar nichts.
Ratzeburg ist entsetzt, wie wenig Interesse der DFB bislang am Frauenfußball zeigt. Sie will aber nicht nur an den Sitzungen teilnehmen. Sie will den Frauenfußball in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen bringen. Ihr großes Ziel? Ein DFB-Pokal für die Frauen.
Da gab es dann aber, muss das denn sein? Als ich sagte, ja, wir wollen dann auch einen Pokal spielen. Und dann habe ich gesagt, oh shit, das geht jetzt in die Hose. Und dann habe ich gesagt, wieso die Frage? Ihr Männer spielt doch auch einen Pokal. Naja, da konnten sie dann nichts mehr sagen. Ja, dann war dann, naja, wenn es denn sein soll.
Aber so einfach ist ein Pokal natürlich nicht organisiert. Es gibt einiges zu tun für Ratzeburg, aber die Bemühungen haben am Ende Erfolg.
Der Antrag ist durchgekommen und damit konnten wir dann nach dem Bundestag 79 auch direkt starten.
Am 2. Mai 1981 kommt es dann zum ersten Pokalfinale der Frauen im Neckarstadion in Stuttgart. Die SSG 09 Bergisch Gladbach spielt gegen TuS Wörstadt. TuS Wörstadt, die kennen wir schon aus der ersten Folge, da hat Bärbel Wohleben ihre Karriere gestartet. Bergisch Gladbach siegt souverän mit 5:0 und gewinnt den ersten DFB-Pokal der Frauen. 1981 wechselt die 19-jährige Petra Landers nach Bergisch Gladbach. Eigentlich macht sie gerade eine Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin und spielt nur nebenbei in der Regionalliga. Ein Freund aber erkennt ihr Potenzial.
er hat gesagt, Petra, du hast viel zu viel Talent, um jetzt in so einem kleinen Verein hier zu spielen. Ich mach das mal für dich aus.
Petra spielt seit ihrer Kindheit mit Jungs zusammen. Erst auf dem Bolzplatz, dann im Trikot des 1. FC Bochum. Im jungen Team beginnt ihre Fußballkarriere.
Als ich bei den Jungs gespielt habe, war die Welt in Ordnung. Als ich angefangen habe, bei den Frauen zu spielen, da hat man erstmal mitbekommen, wie dann die Menschen reagieren. Und das waren einfach ja, böse Worte oder einfach so diskriminierende Worte. Aber wir waren eigentlich schon alle so weit, wir konnten uns gar nicht mehr richtig drüber ärgern, weil wir haben unseren Weg gesehen. Ne? Und diese Leute da am Rand, die diese Äußerung machen, die kann man ganz schnell ignorieren. Da muss man sich nicht mit beschäftigen.
Petra Landers hat das gleiche Mindset wie schon zuvor Lotte Specht, Bärbel Wohlleben oder Hannelore Ratzeburg. Sie lässt sich einfach nicht kleinkriegen, egal was die Leute, beziehungsweise die Männer, so sagen. Das von ihrem Freund organisierte Probetraining bei Bergisch Gladbach verläuft erfolgreich. Sie ist nun Teil der Mannschaft. Dreimal die Woche fährt sie 75 Kilometer zum Training. So ganz einfach sind Job und Fußball nicht zu vereinbaren, aber irgendwie kriegt sie es gewuppt. Für sie geht es aus dem Bochumer Arbeiterviertel zu den siegreichen Bergisch Gladbacherinnen.
Da wusste ich zweimal noch nicht viel mehr über diese Mannschaft, aber es sollte die beste Mannschaft in Deutschland gewesen sein.
Die Mannschaft ist ein bunter Mix. Die jüngste Mitspielerin ist erst 15, die älteste 32 Jahre alt. Sie sind Studentinnen, Verkäuferinnen oder kaufmännische Angestellte. Spielertrainerin Anne Trabant-Habach ist Lehrerin. Trabant-Habach gewann 1974 mit Bärbel Wohlleben die erste offizielle deutsche Meisterschaft der Frauen. Auf dem ersten Blick haben diese Frauen mit den verschiedenen Berufen nicht wirklich was gemeinsam. Bis auf den Fußball. National kristallisieren sich die Top-Teams heraus, international aber, da geht für die Frauen weiterhin nichts. Während die Männer 1954 und 1974 Weltmeister werden, gibt es beim DFB weiter keine Nationalmannschaft nur für die Frauen. Andere Länder sind Deutschland mittlerweile weit voraus, was die Förderung des Frauenfußballs angeht. 1981 wird in Taiwan eine inoffizielle Weltmeisterschaft im Frauenfußball ausgetragen. Das Women's World Invitational Tournament. Die Organisatoren in Taipeh fragen beim DFB an. Doch ohne Nationalmannschaft keine Teilnahme, oder?
Möglicherweise war das nicht so ganz klug, was wir da gemacht haben. Wir hatten gesagt, wir können da gar nicht dran teilnehmen. Und irgendjemand sagte dann, naja, wir können doch den deutschen Meister fragen.
Die Einladung aus Taiwan landet bei der Referentin für Frauenfußball beim DFB, Hannelore Ratzeburg, auf dem Tisch. Bei dem Turnier dürfen 7 Nationalmannschaften und 7 Vereinsmannschaften teilnehmen. Und da der deutsche Meister die SSG Bergisch Gladbach ist, sollen sie nun zur inoffiziellen Weltmeisterschaft nach Taiwan fliegen. Mit dabei die 19-jährige Petra Landers.
Dann musste ich erstmal fragen, wo überhaupt Taiwan liegt. Musste ich erstmal den Lexikon rausholen, erstmal gucken. Ich hatte schon den Kopf voll mit diesem Wechsel überhaupt. Und dann natürlich jetzt auch noch, oh, wir fliegen nach Taiwan.
Das einzige Problem? Der DFB will die Reise nicht finanzieren. Keine Flüge, keine Unterkunft, nichts. Und Bergisch Gladbach? Die haben auch kein Geld dafür. Die Spielerinnen bekommen für Spiele gerade mal 15 Pfennig Fahrtgeld. Ein Flug nach Taiwan? Das ist utopisch.
Ja, die haben einfach diese Einladung, die von Taiwan kam, haben die einfach zu Bergisch Gladbach geschickt. Das war's. Da wurde nichts thematisiert. Da wurde nicht gesprochen. Vielleicht hat mal einer gefragt, so, und, wie sieht's finanziell aus? Aber da kam gar nichts, null. Nein, es war ja Frauen, nee, Damenfußball. Und da wollte der DFB noch gar nichts eigentlich mit zu tun haben. Die hatten vielleicht schon mal drüber gesprochen, so irgendwann mal, aber es war ganz, ganz weit weg. Interesse war nicht wirklich da.
Hannelore Ratzeburg vom DFB erklärt das so.
Es war kein FIFA-organisiertes Turnier und Privatturniere kann der DFB nicht unterstützen von Vereinsmannschaften. Wo kommt man denn dahin? Ne? Ich meine, der hat seine eigenen Aufgaben, die er finanzieren muss.
Die Spielerinnen aus Bergisch Gladbach aber wollen unbedingt nach Taiwan. Ein Turnier nur mit Frauenmannschaften, das wollen sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Sie sind kreativ und versuchen alles, um Geld zu sammeln. Sie suchen erst nach Sponsoren, dann sprechen sie mit Menschen in der Fußgängerzone. Sie verkaufen sogar Waffeln in der Innenstadt. Sie, die besten Fußballerinnen Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen.
Wir hatten ja auch keine Idee. Und dann ist jemand auf Waffelverkaufen gekommen. Also ich war dabei, natürlich, weil ich musste mitzusehen, dass wir Geld reinkriegen. Aber wenn man sich mal überlegt, Waffelverkauf, was nimmt man damit ein?
Alleine an den Waffeln liegt es nicht. Aber das Geld, eine mittlere fünfstellige Summe, kommt am Ende zusammen. Bergisch Gladbach goes Taiwan. Petra Landers, die bis vor ein paar Monaten in Bochum in der Regionalliga gespielt hat, vertritt jetzt Deutschland beim internationalen Turnier. Nach einem Zwischenstopp in Hongkong landet die Mannschaft schließlich in Taipeh. Für viele Spielerinnen ist es die erste große Reise in ihrem Leben.
Als wir da ausgestiegen sind, das war für uns alle ein Schock. Diese Hitze und dann diese Luftfeuchtigkeit. Du denkst wirklich, du stehst in der Dusche. Wir sind ja alle einen Schritt nach hinten gegangen. Da musst du erst mal mit klarkommen zu atmen, ne? Es war wirklich krass, auch die Gerüche.
Trotz des Jetlags und des Kulturschocks gibt's am ersten Abend schon das erste Training. Und kurz darauf geht es schon los. Das Eröffnungsspiel schauen sie sich von der Tribüne aus an. Und jetzt, im Stadion von Taipeh, da kommt auch Petra Landers so richtig in Stimmung.
Stadion war voll. Die haben es natürlich auch dann so gemacht, dass die Schulen eingeladen haben. Aber auch natürlich ganz normale Bürger. Es war so eine tolle Atmosphäre. Und was die dann noch immer für Spielereien hatten, die Schulen, dann haben die so Kläppchen in Hand gehabt. Klasse. So eine Show hatten wir ja vorher noch nie erlebt. Ne? Und diese Show war dann für uns Frauen, die dort Fußball gespielt haben.
Zum ersten Mal sehen Landers und ihre Mitspielerinnen die gegnerischen Teams in Aktion. Und sie bekommen ganz schönen Respekt.
Die Taiwanesen, die waren technisch so gut. Die haben da was hingelegt, wo wir dachten, oh mein Gott. Da fingen wir an, uns so ein bisschen, ach, hier fliegen wir schnell raus. Und da waren wir geschockt. Haben wir nicht mit gerechnet.
Trotzdem spielt das Team von Landers gut mit. Die ersten zwei Spiele gehen unentschieden aus. 1:1 gegen das Team HJK Helsinki aus Finnland und 0:0 gegen die Nationalmannschaft aus Indien.
Aber wir haben nie ein Spiel verloren. Das macht einen ja sicherer. Ne? Dann weiß man so, wir sind schon mal auf einem guten Weg. Und das hat uns mehr und mehr aufgebaut.
Die WM ist dicht getaktet. 9 Spiele an 11 Tagen. Zwischen den Spielen müssen die Spielerinnen Sponsorentermine wahrnehmen, auf Essensempfänge gehen und kriegen wenig Schlaf. Es ist ein Turnier, das schlaucht. Das Team aus Bergisch Gladbach gewinnt trotzdem die weiteren Spiele. Am 22. Oktober 1981 geht's um alles. Es geht gegen den Verein Zwart Witt 28 aus Rotterdam in den Niederlanden. 36.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind im Stadion in Taipeh und feuern die Fußballerinnen an. Am Anfang sieht es gar nicht gut aus für die Bergisch Gladbacherinnen. Die Spielerinnen sind einfach müde. Sie haben wenig Chancen, schießen selten aufs Tor und laufen viel zu wenig. Doch irgendwann kommen sie ins Spiel rein. Dann fällt das entscheidende Tor zum 1:0. Und kurz darauf ist Schluss. Die Spielerinnen sind außer sich vor Freude, rennen kreuz und quer über das Spielfeld, umarmen sich stürmisch. Ein Teil dreht mit einer riesigen Deutschlandfahne eine Ehrenrunde durch das Stadion. Andere Spielerinnen sitzen am Seitenrand. Auch sie sind überglücklich und wahnsinnig erschöpft. Sie haben schlichtweg keine Kraft mehr zum Feiern. Das scheinbar Unmögliche ist wirklich möglich geworden. Das Team der SSG Bergisch Gladbach ist Weltmeisterin. Es ist eine Erlösung für den deutschen Frauenfußball.
Wir waren so glücklich, dass wir als Vereinsmannschaft gegen Nationalmannschaften bestanden haben. Wir haben den Pott geholt in einem Turnier, wo wir vorher nie dran geglaubt hätten, dass wir da eine Chance haben.
Werbung! Volkswagen unterstützt seit vielen Jahren den Frauenfußball. Unter dem Motto Dein Leben, dein Spiel, dein Fußball wollen wir wissen, was war dein wichtigster Fußballmoment? Janina Minge?
Hi, ich bin Janni. Ein Moment, der mich geprägt hat? Ein Trainer hat mal zu mir gesagt, du schaffst es nicht bis ganz nach oben. Ich habe trotzdem weitergemacht und jeden Tag extra trainiert. Und weißt du was? Genau diese Zweifel haben mich stärker gemacht. Wie Hannelore damals nach der 0:6 Niederlage, jetzt erst recht, habe ich mir gedacht. Heute bin ich Nationalspielerin. Aber dieser Moment, in dem alle gezweifelt haben, der hat mir gezeigt, wenn du an dich glaubst, ist es egal, was andere von dir denken.
Manchmal brauchst du genau diese Zweifel, um zu beweisen, was in dir steckt. Und das habe ich geschafft.
Volkswagen. Werbung Ende. Zurück in Bergisch Gladbach wird die Mannschaft auf dem Rathausplatz empfangen und gefeiert. Manche Spielerinnen tragen einen Cowboyhut, andere so einen asiatischen Reishut. Die Stimmung ist ausgelassen.
Am Flughafen war dann unser Bus und da waren auch ein paar Leute und dann sind wir nach Bergisch Gladbach reingefahren. Der Rathausplatz, der war voll. Wir sollten zum Empfang, zum Bürgermeister. Und dann standen wir auch so auf dem Balkon und konnten runtergucken und winken. Und ja, das war cool. Ich hatte das Gefühl so, dass es doch welche auch außerhalb Taiwans wahrgenommen haben.
Bergisch Gladbach feiert die Spielerinnen. Aber einer, der fehlt bei der Ehrung.
Der DFB hat sich nicht gemeldet. Ob da jetzt ein Glückwunsch mal war, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die das ignoriert haben. Also wir haben kein Gespräch mit denen führen können. Wir haben gar nichts gehabt. DFB hat nicht mal gesagt, so die Mannschaft wird jetzt mal geehrt oder so. Oder denen schicken wir mal was Schönes. Nein, gar nicht.
Ein ganz schönes Armutszeugnis für den DFB, wenn man bedenkt, was die Gladbacherinnen da gerade auf internationalem Parkett geschafft haben. Für die Spielerinnen ist es auch ein komisches Gefühl. In Taiwan noch wurden sie von tausenden Menschen bejubelt. Aber die Wahrheit ist auch, außerhalb von Bergisch Gladbach juckt's in Deutschland kaum einen.
Ich kann mich erinnern, mein Onkel, der hat sich so aufgeregt. Der war so wütend. Der hat bei einer Zeitung angerufen, bei einer großen. Und hat dann dem Sportchef gesagt, ihr könnt auch nur die Männer zeigen. Die Frauen sind gerade Weltmeister in Taiwan geworden. Ich möchte jetzt, dass sie hier auch mal was bringen. Und dann war ich tatsächlich auf der Titelseite. Und danach, ja, ein paar Wochen später, hat keiner mehr von gesprochen.
Trotz der wenigen Aufmerksamkeit für die inoffizielle WM in Taiwan geht es beim DFB langsam voran. Auch, weil Spielertrainerin Anne Trabant-Habach nicht mit Kritik am Dachverband spart.
Wenn der DFB weiter die Zeit verschläft und so verkalkt an das Thema Damenfußball herangeht, wird das noch länger dauern.
So wird Trabant-Habach im Kicker zitiert. Wir haben das Zitat nachgesprochen. Ein Jahr später will der Dachverband endlich eine Nationalmannschaft gründen. Aber nicht aus gutem Willen für die Frauenmannschaft, glaubt Petra Landers.
Die haben wirklich Angst gehabt, dass die Frauen einen eigenen Fußballverband gründen.
Das kennen wir ja schon aus der ersten Folge. Damals hat der DFB das Fußballverbot für die Frauen aufgehoben, weil er Sorge hatte, dass die Frauen selbst einen Verband gründen könnten.
Da kam nicht mal so, ah ja, wir haben jetzt so tolle Fußballerinnen in Deutschland, sondern wir müssen mal jetzt was machen, damit die nicht selbstständig werden mit einem eigenen Verband. Zeigt ja auch schon eine Menge.
Um die Nationalmannschaft zusammenzustellen, gibt es mehrtägige Probetrainings. Petra Landers ist eingeladen. Für sie ist es die Chance, in der offiziellen Frauennationalmannschaft zu spielen. Die Zeit drängt. Schon kurz darauf soll das erste Länderspiel stattfinden. Bundestrainer wird Gero Bisanz und der will Petra Landers im Team haben. 7 ihrer Teamkolleginnen aus Bergisch Gladbach schaffen ebenfalls den Sprung in den Kader.
Als er dann nachher bekannt gegeben hat, so wer zur Startelf gehört, im November zu dem ersten Spiel und ich dabei war, es war ich kann es ja gar nicht beschreiben. Ne? Ich habe es mir auch wieder nicht vorgenommen, aber irgendwann möchte ich mal in der Nationalmannschaft spielen. Nein, ich bin innerhalb von einem Jahr von der Regionalliga in die Nationalmannschaft gerutscht.
Am 10. November 1982 gibt es endlich das lang ersehnte erste offizielle Spiel einer deutschen Frauennationalmannschaft. In Koblenz warten die Gegnerinnen aus der Schweiz. Die sind wettkampferfahren, ganz im Gegensatz zu den Deutschen. Es ist ein enorm wichtiger und emotionaler Moment. Für Petra Landers als Spielerin, wie auch für Hannelore Ratzeburg, der Referentin für Frauenfußball beim DFB, sowie für alle anderen Frauen in Deutschland, die Fußball spielen. All die Jahre hat Hannelore Ratzeburg darauf hingearbeitet, dass den Frauen mehr Beachtung geschenkt wird, dass sie die gleichen Turniere wie die Männer spielen können. Sie hat die Männer herausgefordert, nie nachgelassen. Eine Nationalmannschaft, so ist ihre Hoffnung, würde vielleicht auch den Blick der Gesellschaft auf den Frauenfußball in Deutschland verändern.
In Koblenz waren auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen da. Das war so der Knackpunkt. Wenn das jetzt nicht klappt, das muss unbedingt funktionieren. Es war klar, es werden alle kommen. Ne? Es werden alle aus dem DFB, aus dem Vorstand, es wird Presse da sein und es muss einfach funktionieren.
Im Stadion nimmt Hannelore Ratzeburg oben auf der Tribüne ihren Platz ein. Unten wärmt sich Petra Landers auf dem Spielfeld auf.
Als wir unten auf dem Platz waren und uns aufgewärmt haben, waren sogar teilweise die Journalisten am Rand und sind dann neben uns hergerannt. Sagen Sie mal, sind Sie nervös und solche Sätze? So, natürlich haben die uns dann noch nervös gemacht.
Trotz Nervosität und Druck. Die deutsche Frauennationalmannschaft gewinnt ihr erstes Spiel mit 5:1 gegen die Schweiz. Ein großer Erfolg. Die Spielerinnen feiern und sie haben allen Grund dazu. So lange haben sie für die Bildung der Nationalmannschaft gekämpft. Es ist eine gelungene Premiere mit Signalwirkung. Doch das reicht den Nationalspielerinnen nicht. Jetzt haben sie Blut geleckt. Jetzt wollen sie Titel gewinnen. 1988 findet in Deutschland die Europameisterschaft der Männer statt. Und da hat Hannelore Ratzeburg, die auch schon den DFB-Pokal für die Frauen durchgesetzt hat, eine weitere geniale Idee.
Dann habe ich Neuberger angerufen. Wir haben ja die Euro der Männer 88 organisiert, ob es denn möglich ist, die Euro 89 für die Frauen zu organisieren. Und dann sagte er, ja, wir sind ja eigentlich noch ganz gut in Schwung, das können wir ja machen. Und das ging alles paletti-paletti.
Hermann Neuberger ist zum damaligen Zeitpunkt Präsident des DFB. Er und Ratzeburg arbeiten eng zusammen. Jetzt kommt also die EM im eigenen Land. Für Hannelore Ratzeburg ist das ein weiterer Meilenstein. Für Petra Landers ist das der Höhepunkt der Karriere. Doch kurz vor der EM reißt sie sich das Kreuzband. Die nötige Operation verschiebt sie, denn sie will unbedingt Europameisterin werden. Koste es, was es wolle. Ihr Kreuzband ist allerdings nicht ihr einziges Problem.
Da habe ich ja einen anderen Chef gehabt. Ich habe in einer Druckerei gearbeitet. Und der wusste ja jetzt so, ne, Europameisterschaft in Deutschland und so. Und dann hat er gesagt, dass ich nicht zur Europameisterschaft gehen kann, weil er zur Kur oder in Urlaub fahren würde. Ich habe ihn ganz schnell beruhigt, habe gesagt, er kann in Urlaub fahren oder zur Kur, aber ich gehe auch zur EM und hiermit kündige ich. Ja, was war dann das Ende vom Lied? Er hat im Stadion gesessen und ich habe gespielt natürlich.
Die Europameisterschaft beginnt. Wieder läuft es gut für die DFB-Elf. Die deutsche Mannschaft schafft es bis ins Halbfinale gegen Italien. Und das ist ein echter Krimi.
Das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Dieses Italien-Spiel, Italien gehörte ja auch zu der Zeit zu den starken Mannschaften. Wir mussten dieses Spiel gewinnen. Das war das Halbfinale. Und wenn wir das gewinnen, sind wir im Finale. Wir wollten alle gewinnen. Es war der blanke Horror.
Hannelore Ratzeburg ist eine der 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. Zum ersten Mal in der Geschichte wird ein Frauenfußballspiel live im deutschen Fernsehen übertragen. 5 Millionen Menschen schalten ein. Anpfiff. Es geht los. Silvia Neid bringt die deutsche Mannschaft nach 57 Minuten in Führung. Die 25-jährige Neid steht bei der EM als Spielführerin auf dem Spielfeld. Eine Viertelstunde später fällt der Ausgleich.
Ich saß oben auf der Tribüne in der ersten Reihe und ich habe gedacht, ich beiß hier gleich im Blumenkasten. Das war so aufregend. Und die Frau von Gero Bisanz war da, die saß schräg hinter mir die ganze Zeit. Und dann nach der Halbzeit war sie weg. Und dann war sie wieder da. Und er sagt, wo sind Sie denn geblieben? Tja, sie war in der Kirche, hat eine Kerze aufgestellt.
Ob Gott die Gebete wohl erhört? Da auch in der Verlängerung keine weiteren Tore fallen, muss die Entscheidung also im Elfmeterschießen her. Die Italienerin verwandelt, Martina Voss dagegen verschießt. Es geht munter hin und her. Es steht 3:3. Beide Teams haben den letzten Elfmeter verschossen. Petra Landers ist an der Reihe.
Dann bin ich da hingegangen und ich habe den nicht daneben geschossen, ich habe den Pfosten getroffen. Boah, es war so schlimm. Ich hätte im Erdboden versinken wollen.
Jetzt zählt es.
Dann waren die Italienerinnen dran, den hat die Marion dann gehalten. Und dann kam es darauf an, dass wir den nächsten reinmachen. Und dann waren wir im Finale.
Torhüterin Marion Isbert wird zur Heldin des Tages. Sie pariert nicht nur 3 Elfmeter, sondern erzielt den entscheidenden Treffer gleich selbst. 4:3 Endstand. Deutschland steht im Finale der Europameisterschaft. Da warten die Norwegerinnen, die Titelverteidigerinnen. Das Finale findet an einem Sonntagvormittag in Osnabrück statt. 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauen im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke zu. Der Andrang ist riesig. Hunderte, wenn nicht gar tausende Menschen bekommen keine Karte mehr und stehen vor dem Stadion.
Es war eine tolle Situation und wir haben Spaß draus gemacht, ne? So, dass wir jetzt einfach mal Europameister werden wollen und alles dran setzen.
Wieder wird das Spiel im TV übertragen. Petra Landers macht das super stolz.
Da fing es an, dass wir dann auch so den Gedanke hatten, so jetzt fängt mal der Frauenfußball an, ne? So jetzt wird er akzeptiert. Und diese Anerkennung kommt, indem die Menschen auch Fußball gucken, Frauenfußball. Und da haben wir dann ja wirklich uns gefreut, ein Teil davon zu sein.
Aber, und das ist die Hiobsbotschaft, Petra Landers spielt nicht im Finale. Grund dafür, ihr Kreuzbandriss.
Aber für mich war es schon einen Tag vorher eine traurige Stimmung, weil ich da schon gehört habe, dass ich nicht spiele. Emotional war ich da, neben der Spur. Ja, schade eigentlich, aber ist alles so gelaufen.
Anpfiff. Das Spiel beginnt. Die deutschen Frauen lassen den Norwegerinnen nicht den Hauch einer Chance.
Wir haben die Norweger auf dem falschen Fuß erwischt und ganz klar auch abgezogen.
Abgezogen trifft es gut. Durch Tore von Ursula Löhn und Heidi Mohr steht es zur Halbzeit schon 3:0. Die Norwegerinnen schießen zwar ein Tor, doch am Ende macht Angelika Fährmann den Deckel drauf. Deutschland gewinnt das Finale der Europameisterschaft 4:1 gegen Norwegen. Deutschland ist zum ersten Mal Europameisterin.
Was Lothar Matthäus und Co. im vergangenen Jahr nicht schafften, gelang der bundesdeutschen Damenfußballnationalmannschaft. Europameister nach einem 4:1 Erfolg über Titelverteidiger Norwegen in Osnabrück.
Der Sieg ist sogar das Thema der Woche im Kicker. Der Reporter schreibt:
Deutschlands beste Fußballerinnen haben ihr bisheriges Mauerblümchen-Dasein abgeschüttelt. Selbst die Männer kommen nicht mehr nur ins Stadion, um sich am attraktiven Äußeren vieler Spielerinnen zu erfreuen. Sie wollen guten Fußball sehen und bekommen ihn geboten.
Der Triumph der deutschen Mannschaft ist endlich der Durchbruch für den Frauenfußball. Hannelore Ratzeburg, die die Frauen-EM nach Deutschland gebracht hat, hat ein weiteres großes Ziel erreicht. Ratzeburg und Landers feiern mit dem Team ausgelassen diesen Triumph.
Zur Feier des Sieges waren wir noch in der Hunsiburg. Da ist ja so ein Spielcasino. Haben wir jeder 5 Mark gekriegt, konnten wir ja verzocken.
Und es ist ja bei den Frauen so üblich, dass dann auch, wenn der offizielle Teil vorbei war, die Reden geschwungen sind, das Essen serviert war, dann gibt's Musik und dann wird getanzt. Die Frauen tanzen, ne? Und dann saßen die Herren aus dem Präsidium, ich saß ja mit an dem Tisch, weil ich ja OK-Mitglied war. Die waren also völlig perplex. Das haben wir ja noch nie erlebt, ne? Wenn die Männer EM-Endrunde haben, dann, glaube ich, sind die alle abgehauen, wenn das Offizielle vorbei war. Und die Frauen fingen an zu tanzen. Da waren die ganz erstaunt.
Erstaunlich ist auch das Siegergeschenk, das die Frauen nach ihrem Sieg bekommen. Ein Kaffeeservice von Villaroy und Boch.
Hätten die uns gesagt, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr ein Tafelservice. Ich glaube nicht, dass wir dann so reingehauen hätten. Wäre keine Motivation gewesen.
Es ist Porzellan mit bunten Blümchen. 6 Tassen, 6 Untertassen, Milchkanne, Zuckerdose, Kuchenplatte und Kerzenständer.
Viele haben sich ja aufgeregt. Aber das machen sie jetzt auch noch. Viele regen sich so auf, dass das ja eine Frechheit wäre. Ich bin eigentlich schon froh, eine der 16 zu sein, dieses Tafelservice zu haben. Letztes Jahr war ich 2-mal in England damit. Ein Museum wollte ein paar Teile haben zur Europameisterschaft in England. Und dann konnte ich mit meinem Köfferchen und ein paar Teile von meinem Service nach England fliegen.
Ein Exemplar des Kaffeeservice ist heute auch noch am DFB-Campus in Frankfurt am Main ausgestellt. Das habe ich mir vor Ort mal angesehen. Ja, ist schon ganz nett. Retro halt, ne? Dass es für die Frauen für ihren EM-Sieg keine Geldprämie gibt, liegt an den Statuten des DFB. Die Frauen sind Amateure und für Amateure gibt es schlichtweg kein Geld.
Wir waren damals zwar eine Nationalmannschaft, aber eine Amateurmannschaft. Da war keine professionelle Spielerin bei. So, und wahrscheinlich hat der DFB auch nicht damit gerechnet, dass wir Europameister werden. Also ist wahrscheinlich der Präsident noch einen Tag vorher losgegangen und hat sich was Schönes ausgesucht für uns. So stelle ich mir das vor. Und anders möchte ich mir das auch nicht vorstellen, dass das schon vorher geplant war.
Geplant war der EM-Sieg vielleicht nicht, aber er war hart erarbeitet. Die Erfolge sprechen für den Frauenfußball. Die zeigen, hey, mit uns muss man rechnen. Petra Landers gewinnt im Laufe ihrer Karriere 3-mal die deutsche Meisterschaft, wird DFB-Pokalsiegerin und eben Europameisterin. Sie setzt sich auch nach ihrer aktiven Karriere für mehr Gleichstellung von Frauen und Mädchen im Fußball ein und engagiert sich in zahlreichen sozialen Projekten auf der ganzen Welt. Und wer jetzt glaubt, dass sich Hannelore Ratzeburg beim DFB zurücklehnt, der täuscht sich. Sie macht ordentlich Karriere beim DFB und wird 2007 als erste Frau ins DFB-Präsidium gewählt. Parallel wird sie Mitglied in den Kommissionen für Frauenfußball bei der UEFA und FIFA. Sie sieht ganze 9 Verbandschefs kommen und gehen, doch sie bleibt. 2022 tritt sie von ihrem Amt zurück und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Vielleicht muss man auch eher sagen Unruhestand? Seitdem ist sie Ehrenmitglied beim DFB. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, ohne Hannelore Ratzeburgs Durchhaltevermögen und ihrer Hartnäckigkeit wäre der deutsche Frauenfußball heute nicht da, wo er ist. In der nächsten Folge von Verboten Gut blicken wir hinter die Mauer, in die DDR. Da will ein Mann im Jahr 1971 in einem Clubhaus zu Abend essen.
Da haben die einfach mal in der Zeitung oder am schwarzen Brett so einen Aussagen gemacht, können Frauenmannschaft kein Spein, wusste eigentlich davon. Soll denn Scherz sein?
Ja, und am Ende dieses Abends geht er als Trainer der frisch gegründeten Frauenfußballmannschaft mit dem Namen Turbine Potsdam wieder nach Hause.
Aber als dann auf einmal 40 Mädels und Frauen da waren, war das Geschrei natürlich groß. Und dann saßen die alle rum und haben sie alle angeguckt. Und da kam mein Freund und sagte, mach das doch mal erstmal. Wird nicht lange dauern, dann wird das irgendwie sowieso zu Ende gehen.
Verboten Gut ist ein Kicker-Podcast, präsentiert von VW. Projektmanagement: Benjamin Schmidt und ich, Isabella Fischer. Host: Isabella Fischer. Redaktionelle Mitarbeit an dieser Folge: Wiebke Gessner, Marie-Sophie Hübner und Paul Lüttke. Schnitt und Sounddesign: Daniel Braun. Corporate Music: WeSound. Grafik: Yannick Kaukuris, Lisa Schwarm. Storytelling-Beratung: Alexander Gutsfeld. Basierend auf einer Idee von Jona Gebhardt und der Klasse 61a der Deutschen Journalistenschule. Wir danken allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern dieser Folge. Die nächste Folge erscheint am 24. Juni. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.